Wir sind da, rufe ich, als die Wimmelbahn hält. Mecklenburg-Vorpommern ist das nordöstlichste unserer Bundesländer und grenzt an Polen, erkläre ich Max und Biene, während sie ihre Superkräfte-Gummistiefel anziehen. Man nennt Mecklenburg-Vorpommern auch Kranichland. Hier überwintern jedes Jahr mehrere tausend Kraniche. Die Kälte macht ihnen nichts aus und sie kommen gerade wegen der großen Felder, auf denen sie ausreichend Nahrung finden. Wir besuchen heute zwei Höfe und schauen uns diese aus der Perspektive einer Treckerkabine an. Fiete und Helena haben einen Ackerbaubetrieb und einen Schweinemaststall. Fiete baut unter anderem Weizen an. Der Nachbar Thomas hat die gleichen Schwerpunkte, wirtschaftet aber nach den Vorgaben und Auflagen der biologischen Landwirtschaft. »Ich will auf den Trecker«, ruft Wimmelbiene, als Fiete mit der großen Maschine vorgefahren kommt. In Mecklenburg-Vorpommern werden 1,34 Millionen Hektar Fläche landwirtschaftlich genutzt. Dabei entfallen etwa 80% auf den Ackerbau. Auf ca. 1,07 Millionen Hektar werden Getreide, Ölfrüchte, Gemüse, Kartoffeln, Zuckerrüben und Futterpflanzen angebaut. Nur etwa 268.000 Hektar sind Dauergrünland. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit den geringsten Viehbesatz. »Hallo«, begrüßt Fiete uns und steigt von seinem Trecker ab. »Der ist ja riesig«, staune ich, »und die Kabine sieht aus wie das Cockpit eines Flugzeugs.« Fiete lacht. »Leider hat hier nur ein Beifahrerplatz.« Wimmelbiene klettert schnell auf die Kabine und ruft »Erster!« Wimmelmax und ich machen uns auf den Weg zum Stall. »Kannst du mir die ganze Technik erklären, Fiete?«, fragt Wimmelbiene. Mit dem GPS-gesteuerten Lenksystem per Satellit ist effizientes Arbeiten möglich. Dieses System wird bei fast allen Arbeiten eingesetzt. Beim Güllefahren, Säen, Grubbern oder Pflanzenschutz kann ich ganz exakt fahren. Es kommt nicht zu Fehlstellen und auch nicht zu einer doppelten Bearbeitung. Die Arbeitsbreiten der Maschinen werden optimal ausgenutzt und so Zeit und Kraftstoff gespart. Die Abmessungen jeder Fläche und die Grunddaten der Maschinen werden vorher in den Computer eingegeben und gespeichert. Das GPS-System führt die Lenkung des Treckers über die Anzeige auf einem der Bildschirme, erklärt Fiete. Fährt der Trecker dann ganz allein? Fragt Wimmelbiene erstaunt. Nicht ganz. Ich muss ja auch wenden oder mal rückwärts fahren und Maschinen anheben und absenken. Das kann dieses GPS-System noch nicht. Da sind so viele Anzeigen, zeigt Wimmelbiene. Was kann der Trecker denn sonst noch alles? Die Bildschirme zeigen den Kraftstoffverbrauch während des Arbeitens und ich sehe die Flächenleistung pro Stunde. Die Flussmenge des Hydrauliköles wird angezeigt und kann reguliert werden. Ich kann den Druck der Reifen kontrollieren und reduzieren, wenn ich auf dem Acker fahre. Wenn ich auf der Straße fahre, fülle ich den Druck wieder auf. Das nennt man Reifendruckregelanlage. Auf dem Acker kann ich mit weniger Druck bodenschonend arbeiten und habe einen besseren Grip. Auf der Straße sparen wir mit mehr Druck Abrieb und auch Kraftstoff. Es gibt eine Schlupfregelung und beim Arbeiten mit Anbaugeräten wie einem Düngerstreuer kann die Füllmenge angezeigt werden. Wenn ich auf dem Vorgewende arbeite, speichert der Vorgewendemanager die einzelnen Arbeitsschritte und hilft so, unnötiges Wenden oder Rückwärtssetzen zu sparen, erklärt Fiete. Wimmelbiene staunt mit offenem Mund. Wahrscheinlich hast du hier auch ein Bluetooth-Radio und eine Freisprechanlage, oder? Klar, Klimaanlage, Freisprecheinrichtung und Touchscreen-Bluetooth-Radio gehören aber schon zur Standardausstattung der neueren Maschinen. Genauso wie ein ergonomischer, luftgefederter Fahrersitz. Mein Mitarbeiter oder ich sitzen viele Stunden auf der Maschine. Das ist unser Arbeitsplatz und es ist wichtig, dass wir keine Rückenschmerzen bekommen. Was wächst denn da vorne? Fragt Wimmelbiene und zeigt auf das Feld, wo sich noch grünes Getreide im Wind bewegt. Das ist unser Weizen, sagt Fiete. Diese Sorte ist ein Winterweizen, der im Herbst ausgesät wird. Bis zum Winter sind die Pflanzen aufgelaufen. So bezeichnet man das Entwicklungsstadium, in dem das erste Grün auf dem Getreidefeld zu sehen ist. Auf einer Fläche in der Nähe des Hofes sehe ich einen Mann, der einen Stab in den Boden steckt. Neugierig frage ich ihn, was machen Sie hier? Guten Tag, antwortet er. Mein Name ist Rolf. Ich arbeite für die Landwirtschaftskammer und bin heute hier im Betrieb, um Bodenproben zu nehmen. Der Boden wird regelmäßig auf die vorhandenen Grundnährstoffe Phosphat, Kalium und Magnesium untersucht. Sie sind in Gülle enthalten, genauso wie Ammonium. Das ist ein Stickstoff, der im Boden durch Bakterien und Wärme zu Nitrat umgewandelt wird. Das ist der wichtigste Bestandteil der Gülle. Denn ohne Stickstoff ist ein Pflanzenwachstum nicht möglich. Er ist der Motor für das Pflanzenwachstum, denn er ist maßgeblich an der Photosynthese beteiligt. Unsere Böden bilden nicht genug Stickstoff und deshalb muss er zugeführt werden. Einen Stickstoffmangel erkennt man an hellgrünen Blättern und deutlich nachlassendem Wachstum. Pflanzen nehmen Stickstoff während ihrer Entwicklung aus dem Boden auf. Die Gülle ist ein Teil des Stickstoffkreislaufes und die einzige Möglichkeit, die Pflanze natürlich zu versorgen. Ich hatte aufmerksam zugehört. Darf Gülle das ganze Jahr ausgebracht werden? Nein, sie darf in der Zeit vom 1. Februar bis 1. Oktober auf Ackerland und bis zum 1. November auf Grünland gefahren werden. Die Ausbringmenge ist genau vorgegeben und berechnet. Sie richtet sich nach der Art der Gülle und der Beschaffenheit des Bodens. Die Gülle wird einmal im Jahr auf ihre Inhaltsstoffe untersucht. Jedes Jahr im Frühjahr müssen die Landwirte eine Düngebedarfsermittlung machen und der Landwirtschaftskammer nach Aufforderung vorlegen. Diese Bodenprobe, die ich hier nehme, wird mit der Düngebedarfsermittlung verglichen, erklärt Rolf. Mir schwirrt der Kopf. Das ist Biologie und Bürokratie in einem. Das Güllefass hinter Fietes Trecker hat ein Schleppschuhgestänge. Die kufenähnlichen Vorrichtungen, die an einer Metallschlinge angebracht sind, schlitzen den Boden auf. Diese Kufen nennt man Schuhe. Die Gülle wird direkt in den Boden eingebracht, kann so schneller einziehen und steht der Pflanze sofort zur Verfügung. Die Geruchsbildung ist so wesentlich weniger ausgeprägt. Bei Fiete ist heute offensichtlich noch eine Kontrolle. Ein Mann mit einem hellen Anzug, einem Kopf- und Mundschutz sowie Schuhüberziehern ist im Begriff, in den Schweinestall zu gehen. Unter dem Arm hält er ein Klemmbrett. »Hallo, Sie«, rufe ich. »Ich glaube, Sie dürfen hier nicht so einfach reingehen.« Ich zeige auf ein Schild mit der Aufschrift »Wertvoller Schweinebestand, betreten verboten.« »Sie haben sehr gut aufgepasst«, sagt er. »Aber das ist schon in Ordnung. Der Betrieb hier ist QS-zertifiziert und arbeitet nach Tierwohlrichtlinien. Mein Name ist Schröder. Ich bin von der Tierwohlbehörde und kontrolliere, ob die Auflagen eingehalten werden.« »Oh, dann entschuldigen Sie bitte«, sage ich. »Was genau sind das für Zertifizierungen?« Das QS-Prüfzeichen steht für geprüfte Qualitätssicherung bei frischen Lebensmitteln. Der Weg vom Erzeuger bis zur Ladentheke ist lückenlos nachvollziehbar. Das Prüfsystem umfasst alle Stufen der Lebensmittelkette. Und für alle teilnehmenden Betriebe gelten strenge Anforderungen, zum Beispiel für die Rückverfolgbarkeit und die Hygiene. Unabhängige Prüfer kontrollieren regelmäßig, ob die Anforderungen eingehalten werden, sagt Herr Schröder. Aber was ist denn dann Tierwohl? Das ist noch eine Stufe mehr und die Auflagen kontrolliere ich heute. Am 1. Januar 2015 startete die Initiative Tierwohl, kurz ITW, mit der sich Landwirtschaft, Fleischwirtschaft, Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie erstmalig gemeinsam für eine tiergerechtere und nachhaltigere Fleischerzeugung einsetzen. Die teilnehmenden Betriebe der ITW werden zweimal jährlich kontrolliert. Einmal in einem regulären und einmal in einem völlig unangekündigten Audit. Das Audit, was ich heute durchführe, ist angemeldet. Betriebe, die gegen die Vorgaben der ITW verstoßen, werden konsequent sanktioniert. Die Teilnahme am Programm ist auf 3 Jahre begrenzt. Danach muss der Betrieb sich erneut bewerben und kann nach einer Prüfung im Programm bleiben. Eine weitere Voraussetzung ist die verpflichtende Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen. Mittlerweile sind Lebensmittel, die nach den Richtlinien der ITW produziert werden, im Lebensmitteleinzelhandel erkennbar. Die Haltung der Tiere über gesetzliche Standards hinaus ist mit Stufe 2 Stallhaltung Plus gekennzeichnet. Um den Hygienevorschriften gerecht zu werden, trage ich diese Schutzkleidung, ohne die ich den Stall nicht betreten darf. An jedem Stallgebäude hängt ein Schild, auf dem steht, dass der Zutritt betriebsfremden Personen untersagt ist, erklärt Herr Schröder. Ich dürfte jetzt also nicht so in den Stall gehen, frage ich. Herr Schröder schüttelt den Kopf. Der Zutritt ist ausschließlich dem Betriebsinhaber und den Mitarbeitern gestattet. Ich prüfe heute, ob Beschäftigungsmaterial und Rauffutter für die Tiere in ausreichender und vorgegebener Menge vorhanden sind. Der Stall muss über Tageslichtzufuhr verfügen und muss mit entsprechenden Warnschildern ausgestattet sein. Die Tiere müssen mehr Platz als in der herkömmlichen Haltung haben. Und deshalb gucke ich, ob das eingehalten wird. Wenn in einer Bucht ein Schwein zu viel ist, wird dem Betrieb die Tierwohlzertifizierung aberkannt. Oh je, sage ich erschrocken. Aber es kann doch immer mal vorkommen, dass... Herr Schröder schüttelt den Kopf. Nein, solche Verstöße sind ein Ausschlusskriterium. Wenn ich hier im Stall fertig bin, kontrolliere ich die Dokumente. Ich muss wohl ziemlich verständnislos geguckt haben, denn Herr Schröder erklärt, der Tierbestand wird dokumentiert. Das gilt auch für Tierarztbesuche und eventuelle Behandlungen mit Medikamenten. Dazu gehören auch Impfungen, Wurmkuren und Behandlungen mit Antibiotika. Jeder fleischerzeugende Betrieb, mit oder ohne Tierwohlzertifizierung, unterliegt einem sogenannten Antibiotika-Monitoring. Der Landwirt hat keinen Vorrat an Medikamenten. Wenn ein Tier krank ist, wird der Tierarzt konsultiert, der es untersucht. Stellt er eine Erkrankung fest, die eine Behandlung mit Antibiotika erforderlich macht, verschreibt er dieses Medikament in der vorgesehenen Menge. Gegen Vorlage der Verordnung erhält der Landwirt das Medikament, mit dem er dann das eine kranke Tier behandelt. Die Aufbewahrungsdauer des Medikaments nach der Therapie darf 7 Tage nicht überschreiten. Sollte aus irgendwelchen Gründen ein Restbestand überbleiben, muss dieser gemeldet werden. Alle diese Vorgänge müssen dokumentiert werden und diese Dokumente kontrolliere ich dann. Die Tierärzte wiederum werden von der LAVES, dem Landesverband für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, überprüft. Ein Tier, das mit Antibiotika behandelt wurde, wird nicht unmittelbar ausgestallt. Ein Rückstand im Fleisch ist somit ausgeschlossen, schließt Herr Schröder. Ich bin beeindruckt. Dass unsere Lebensmittel kontrolliert werden, war mir klar. Aber von so aufwendigen Kontrollen wusste ich nichts. Unser Fleisch ist ein absolut sicheres, einwandfreies und nachvollziehbares Lebensmittel. Neben dem Hof von Fiete und Helena liegt der Biohof von Thomas. Hallo, begrüßt er mich. Interessierst du dich für die Biolandwirtschaft? Ich nicke. Ja, man hört immer, dass Bio-Lebensmittel so gesund sind. Jetzt möchte ich doch gerne mal sehen, wie auf einem Biohof gearbeitet wird. Na dann, komm mit, sagt Thomas. Ich bewirtschafte meinen Betrieb im Nebenerwerb. Genau wie Fiete halte auch ich Schweine. Und ich baue in diesem Jahr Biodinkel an. Den verkaufe ich direkt an eine Mühle hier in der Nähe. Das Mehl kriegt unter anderem der rollende Bäcker Rudi. Rudi hält gerade mit seinem rollenden Brotladen auf dem Hof. Einmal in der Woche fährt er zu den Leuten, die außerhalb wohnen, und verkauft dort sein Bio-Dinkelbrot. Aber auch Brötchen, Kuchen und Gebäck hat er dabei. Alles Bio, frage ich. Nein, nicht alles. Die Bio-Backwaren sind halt doch deutlich teurer. Brot ist das wichtigste Lebensmittel, das wir kennen. Die deutsche Brottradition gehört seit einigen Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe und hat 3200 eingetragene Sorten. Leider gibt es nur noch wenige Bäcker, die nach dem alten Handwerk backen, aber Rudi ist einer von ihnen. Sogar das Landhotel bezieht Brot und Brötchen für das Frühstück der Gäste ausschließlich bei ihm. Die Leute hier wissen zu schätzen, dass die Zutaten aus der Region stammen und fast immer kommt Rudi mit leerem Verkaufswagen in seine Bäckerei zurück. 2 Betriebe nebeneinander, die unterschiedlich arbeiten und die wichtigste Grundlage unserer Ernährung sicherstellen, denke ich. Schon in dem alten Kinderlied »Es klappert die Mühle am rauschenden Bach« heißt es. Und haben wir dieses, so hat's keine Not. Früher war es nicht selbstverständlich, dass genug Brot für alle da war. Erst durch die Modernisierung, Technisierung und die Steigerung der Effizienz in der Landwirtschaft ist es gelungen, ausreichend Brotgetreide zu erzeugen. Es sollte unser aller Anliegen sein, die Nahrungsmittelversorgung durch heimische Produktion gesichert zu wissen. So ein Biobetrieb funktioniert etwas anders als ein konventioneller, oder? Frage ich. Thomas nickt. Ein Biobetrieb muss in Deutschland allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden und eine Vielzahl an Auflagen erfüllen. Es gibt unterschiedliche Bio-Zertifizierungen, die auch unterschiedliche Anforderungen stellen. Mein Betrieb ist nach Bioland-Richtlinien zertifiziert und wird natürlich regelmäßig überprüft. Dazu gehören die normalen Kontrollen wie Bodenuntersuchungen und die zusätzlichen der Behörde für Bioproduktion. Ich habe einmal im Jahr eine angemeldete und zwei oder sogar dreimal eine unangemeldete Überprüfung. Bevor ein Betrieb eine Bio-Zertifizierung erhält, muss er 3 Jahre lang nach den entsprechenden Richtlinien wirtschaften, bekommt aber den Abnahmepreis für konventionelle Produkte. Moment, unterbreche ich ihn. Was ist denn, wenn du dann doch nicht als Biobetrieb anerkannt wirst? Das ist ein Risiko, das ich selbst tragen muss. Die Auflagen zur Erzeugung von Bioprodukten in Deutschland sind die höchsten weltweit. Die vorgegebenen Standards sind nicht überall gleich und weichen oft deutlich voneinander ab. Biolandwirtschaft ist noch abhängiger von der Witterung. Sollten sich in Jahren, in denen es viel regnet, Pilzerkrankungen bilden, darf das Getreide nicht behandelt werden. Getreide, das einen Pilzbefall aufweist, wird von den Mühlen nicht angenommen. Der Anbau von Dinkel hat in den letzten Jahren zugenommen, sagt Thomas. Hauptsächlich wird er zum Backen verwendet, unterliegt hier aber sehr hohen Qualitätsansprüchen und Anforderungen an die richtige Proteinmenge. Weitere Nutzungsmöglichkeiten sind die Herstellung von Nudeln oder Flocken. Der Anbau von Dinkel gleicht dem Anbau von Weizen. Er wird etwa zur gleichen Zeit gesät und auch geerntet. Was ist denn jetzt beim biologischen Getreideanbau anders als beim konventionellen? Außer, dass du es nicht gegen Pilzbefall behandeln darfst, frage ich. Auch beim Bioanbau muss sowohl vor der Aussaat als auch während des Wachstums der Acker sauber sein. Das heißt, es dürfen keine Unkräuter, die die Pflanzen schädigen, vorhanden sein. Sie würden dem Getreide Nährstoffe, Wasser und Licht wegnehmen. Da ich kein Herbizid einsetzen kann, muss ich die Unkrautbekämpfung mechanisch vornehmen. Mit dem Striegel, der die Unkräuter aus dem Boden entfernt, fahre ich je nach Bodenstruktur und Art der Bepflanzung mindestens 2-mal, häufig auch öfter, über die Fläche. Die vollständige Entfernung von Unkräutern ist enorm wichtig. Bildet sich im Wachstum und in der Reife des Getreides ein Besatz mit Unkrautsamen, wird die Ernte auch nicht von den Mühlen angenommen. Das ist ein ziemliches Risiko, das du eingehst, und wesentlich arbeitsintensiver ist der Anbau auch, überlege ich. Die mechanische Unkrautbekämpfung hat auch nicht nur Vorteile. Durch die ständige Bearbeitung hat der Boden kaum Möglichkeiten, sich zu setzen. Der wertvolle Humusaufbau, der durch die Aktivitäten der Bodenbakterien entsteht, wird gestört. Bei entsprechender Witterung kann es zu Bodenerosion kommen und die CO2-Bindung, die der Humus leistet, wird unterbunden. Ein weiterer Nachteil ist die Zerstörung von Nestern der Bodenbrütern oder Feldhasen, die beim Striegeln häufig zu spät oder gar nicht gesehen werden, erklärt Thomas. Ich bin nachdenklich geworden. Der Verzicht von Pflanzenschutzmitteln hat Vorteile, aber eben auch Nachteile. Wie versorgst du denn die Pflanzen mit Nähr und Stickstoffen? Auch im Bioanbau wird Gülle gefahren, damit die Pflanze optimal versorgt wird, sagt Thomas. Aber ich darf nur Gülle aus biologischer Tierhaltung oder Gärreste aus einer Biogasanlage verwenden, die mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben wird. Hier ist, genau wie im konventionellen Anbau, die Ausbringmenge nach gesetzlichen Vorgaben reguliert. Der Einsatz von Gärresten ist nicht bei allen Biozertifizierungen erlaubt. Im biologischen Kartoffel- und Gemüseanbau wird auch ein Mittel gegen Pilzbefall eingesetzt, denn Schädlinge machen ja grundsätzlich keinen Unterschied zwischen biologischem und konventionellem Anbau. Im konventionellen Kartoffelanbau zum Beispiel wird ein Fungizid eingesetzt. Es schützt die Pflanze vor Krautfäule. Das ist ein Pilz, der das Kartoffelkraut befällt. Das Blattgrün wird geschädigt und die Kartoffelknollen verfaulen. Im Bioanbau sind chemische Fungizide nicht erlaubt. Und daher wird prophylaktisch schon vor der Krautbildung ein natürliches Mittel gegen die Bildung des Pilzes ausgebracht. Hier setzt man auf die Wirkung von Kupfer. Das hat Vorteile und Nachteile. Denn durch die toxische Wirkung von Kupfer wird nicht nur der Pilz, der die Pflanze schädigt, bekämpft, sondern auch Bodenlebewesen wie Regenwürmer und Mikroorganismen geschädigt. Ein weiterer Unterschied zwischen biologischem und konventionellem Anbau liegt im Ertrag. Im Vergleich zu Fiete erziele ich mit meinem Getreide ungefähr die Hälfte. Daher sind Bioprodukte auch deutlich teurer als konventionelle, erklärt Thomas. Musst du denn im Schweinestall auch bestimmte Auflagen erfüllen, frage ich. Ja klar, lacht Thomas, meine Schweine sind ja Bioschweine. Vermutlich gibt es auch in der Tierhaltung Vor- und Nachteile, oder? Thomas nickt. Genau wie in der konventionellen Schweinemast muss ich meinen Tieren einen genau vorgeschriebenen Platz zur Verfügung stellen, der aber größer ist als in der konventionellen Haltung. Die Schweine haben hier zusätzlich noch die Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Der Außenbereich, aber auch ein Teil des Stalles, ist mit Stroh ausgelegt, in dem sie wühlen können. Genau wie in der konventionellen Haltung wird den Tieren unterschiedliches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung gestellt. Das können Knabberstangen, Strohbunde oder einfache Dinge wie eine Wühltonne sein. In der Bio-Schweinehaltung werden den Tieren die Schwänze nicht kopiert. Damit sie sich nicht gegenseitig verletzen und es nicht zu Entzündungen kommt, ist es daher wichtig, dass unter den Tieren keine Langeweile aufkommt. Da der Ringelschwanz lang ist, kommt es beim Spielen leider häufig zu Verletzungen, die in der Gruppe bei einigen Tieren zu einer Verhaltensstörung, dem sogenannten Napoleon-Komplex, führen. Das verletzte Tier wird von den Artgenossen attackiert und es kommt schnell zu einer blutenden Wunde, die sich entzündet. Durch die Bakterien, die sich im Stroh ansiedeln, ist eine Heilung dann sehr langwierig, erläutert Thomas. Da sind sie wieder, die Vor- und Nachteile, sage ich. Genau. Den Tieren wird im Ferkelalter das Kopieren der Schwänze erspart, aber wenn sie größer werden, führt genau das zu ernsthaften Problemen. Wo fängt Tierschutz an und wo hört er auf? Was bekommen Bio-Schweine denn zu fressen, möchte ich wissen. Na, Bio-Futter natürlich, grinst Thomas. Das Futter für die Tiere in Biohaltung ist aus biologischer Produktion. Hierbei bildet Getreide den Hauptbestandteil, während Erbsen und Bohnen als Ergänzung zur Proteinversorgung gefüttert werden. Vielen Dank, Thomas, sage ich. Ich habe heute viel über Biolandwirtschaft und ihre Vor- und Nachteile gelernt. Es ist wie in fast allen Bereichen des Lebens. Wenn man das eine will, muss man auf das andere verzichten. Kinder, rufe ich. Es ist spät geworden und wir müssen weiter. Jetzt fahren wir nach Berlin-Brandenburg. Da geht es um große und kleine Schweine und um Flieger, die nicht fliegen.